Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen zur Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr.
Jawohl. Happy 2026.
Krass,
gerade überlegt, wo sind wir eigentlich?
Ey, 2020 ist 6 Jahre her, Caro. 6 Jahre.
Ich habe doch 26 gesagt.
Ja, aber 2020 ja. Ist einfach 6 Jahre her. Wie krass ist das?
Ach so. Ich dachte, ich habe jetzt gesagt, happy 2020.
Nee, das wäre sehr lustig geworden, aber nein. So weit in die Vergangenheit sind wir nicht gereist. Ich will auch eigentlich nicht, dass nochmal 2020 ist.
Nee, brauchen wir nicht.
Nee, danke. Wie bist du ins neue Jahr gestartet? Was war so los?
Ich bin eigentlich relativ entspannt gestartet, nachdem ich, bei mir war über die Weihnachtsfeiertage eher so ein bisschen mehr los mit unterwegs sein und Familien besuchen. Und dann war es zwischen den Jahren ein bisschen ruhiger, was ich auch sehr schön fand. Ich habe die Auszeit jetzt auch wirklich gut gebrauchen können.
Dito.
Habe ich dann nochmal ein bisschen mehr gemerkt, als ich dann wieder angefangen habe, diese Woche in den Alltag reinzurutschen. Und genau, freue mich aber jetzt auch auf alles, was so kommt, bin ganz gut, ganz guter Dinge und auch ganz gut erholt eigentlich.
Ja, das klingt doch wunderbar, oder? Also, hast du denn jetzt wieder Lust zu arbeiten oder bist du wirklich immer noch eigentlich, dass du sagst, lieber ein bisschen Urlaub wäre schön?
Nö, also ich habe schon Lust. Ich habe es aber auch wirklich geschafft, mich so 2 Wochen, bis auf so ein paar organisatorische Dinge, die dann auf einmal noch passiert sind, aber ansonsten habe ich es geschafft, mich da gut rauszunehmen. Ich war auch echt wenig auf Social Media. Ich habe kaum in meine Mails geguckt, was mir sonst immer sehr viel schwerer gefallen ist als dieses Jahr.
Ich fand, es war auch einfach nötig. Also ich hatte das persönlich so nötig, dass ich wirklich einfach keinen Bock mehr hatte auf irgendwelche Mails, auf irgendwelchen Kram, der dann noch anstand. Also die letzte Folge hat es, glaube ich, ganz gut auch zusammengefasst, wie so mein Gemütszustand war. Ich habe die ja dann erst auch zwischen den Tagen irgendwann geschnitten. Also ich habe gar nicht viel geschnitten. Ich hoffe, es ist auch kein großer Fehler drin. Aber da ist mir aufgefallen, wie genervt ich eigentlich klang in dem Moment. Und dass es einfach dringend notwendig war, jetzt auch mal irgendwie kurz Pause zu drücken.
Ja gut, wir haben ja aber auch bis zum Schluss, bis fast zum letzten Tag, haben wir doch noch Sachen dann gemacht und erledigt, obwohl wir gar eigentlich gedacht hatten, wir sind schon ein paar Tage eher durch mit allem.
Ja, das kam dann immer wie das immer so ist, am Ende des Jahres nochmal irgendwie alles. Du denkst, alle sind schon im Urlaub und keiner kann mehr irgendwas von dir wollen. Und plötzlich fällt denen aber allen ein, dass sie noch was von dir wollen. Und dann sitzt du da und musst irgendwie noch plötzlich irgendwelche Konzepte umsetzen und irgendwas Grafisches basteln und dazwischen noch irgendwie 20 Termine jonglieren. Und nun ja, genau.
Ja, also ich glaube, das ist bei uns halt auch extrem wichtig, dass wir diese Pausen haben, weil wir halt sehr viel kreativ arbeiten. Ja, nee, das geht halt nur, wenn du auch mal irgendwie Zeit hast, so kreative Gedanken zuzulassen. Und die Zeit nehmen wir uns, finde ich, eigentlich zu selten.
Ja, total. Ich habe das auch irgendwie so nach 3 Tagen, wo ich nichts gemacht habe, sofort gemerkt. Ich habe angefangen, Instagram-Videos zu drehen, freiwillig. Also jetzt nicht, weil ich musste oder so, sondern einfach, weil ich richtig Bock drauf hatte. Ich habe mich hingesetzt und habe gemalt. Ich habe mich hingesetzt und habe irgendwie so Dinge kreativ mal wieder gemacht. Gar nicht für andere, sondern einfach nur für mich. Und das war richtig, richtig schön. Und das ist, wie du sagst, ne, sobald man irgendwie mal zur Ruhe kommt und so merkt, was man irgendwie eigentlich so den ganzen Tag produziert und so aus sich heraus ja irgendwie generiert die ganze Zeit, dann irgendwann mal was einfach für sich zu machen, das war total schön. Ich habe das sehr genossen und gebraucht.
Und du bist aber auch gut ins neue Jahr gestartet.
Ja, ich weiß nicht, ob man es gerade hört. Ich sitze jetzt in Montpellier. Ich glaube, es ist ein bisschen lauter hier schon. Ich bin ja wieder quasi Richtung Spanien unterwegs. Das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht. Dieses Jahr sind wir da 6 Wochen. Eine Freundin und ich. Und ja, jetzt habe ich hier gerade meinen zweiten Stop des Roadtrips quasi erreicht. Also ich war jetzt die letzten 2 Tage in Paris. Und jetzt gerade bin ich in Montpellier angekommen und werde jetzt hier bis übermorgen sein und dann geht's weiter in den Süden. Ich freue mich sehr drauf. Das brauche ich jetzt auch gerade. Ich freue mich aber, dass hier Sonne scheint. Du sitzt da im Schneechaos. Ich hatte das die letzten 2 Tage auch, das war auch nett. Aber jetzt sehe ich Palmen und habe hier so 13 Grad. Das ist auch noch ein bisschen netter, finde ich.
Ja, ich halte hier die Stellung im Schneechaos auf jeden Fall.
Das machst du sehr schön.
Aber es ist ja sowohl im Schneechaos als auch im unter Palmen kann man ja gut lesen. Da finde ich, schlage ich einen schönen Bogen.
Ich wollte gerade sagen, also Wahnsinn.
Irre. Hast du denn über die Feiertage viel gelesen?
Ich habe, glaube ich, so viel gelesen wie schon seit Jahren nicht mehr zwischen den Tagen. Also sonst ist es immer so meine Zeit, wo ich eigentlich eher Serien gucke und irgendwie chille. Aber ich habe ganz viel gelesen und glaube sogar noch mehr gehört. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe gemalt und habe dabei eigentlich immer Hörbücher gehört. Ich habe Plätzchen gebacken und Hörbücher gehört. Und ich bin in so ein kleines, sehr großes Rabbit Hole von Kira Groh gefallen. Also ich habe, glaube ich, alles jetzt inzwischen von ihr gehört und gelesen, was man irgendwie gehört und gelesen haben sollte. Jetzt nicht die ganzen alten Titel. Ich glaube, sie hat auch ein paar Self-Publishing-Titel, wenn ich das richtig gesehen habe, oder zumindest sehr alte, so, es sind gar nicht Romance-Titel dann, glaube ich, sind eher so die Vorläufer von Romance-Titel. Also alles so ein bisschen seichter. Und wer den Podcast hört, weiß ja, dass ich es eher ein bisschen mehr mit Spice und so mag. Deshalb habe ich die neuen alle gelesen. Also das sind, ihre Titel Butterflies and Breakups, Breakups and Butterflies, dann den Fake Dates and Fireworks und The Pumpkin Spice Latte Disaster heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Und jetzt habe ich die Zeilenflüstern Trilogie ist es, glaube ich.
Trilogie. Diese Reihe, die in der Literaturagentur spielt, oder?
Mit dem Hörbuchsprecher. Marketingagentur.
Ach, okay.
Genau, Marketingagentur. Richtig geil auch, also ist ja auch voll mein Thema irgendwie. Und genau, im ersten Teil geht es darum, dass sie einen Hörbuchsprecher datet, der so sexy Hörbücher spricht, das eigentlich nur so nebenberuflich macht und voll undercover bleiben möchte. Und dann entlarvt sie ihn bei einem Marketing-Event, was er einspricht für sie. Und das ist sehr, sehr süß. Und ich mag das ja auch, wenn das so ein bisschen irgendwie in meinem Berufsumfeld spielt. Ne? Also alles, was irgendwie so mit Künstler und Marketing zu tun hat, bin ich ja voll drin. Aber also du hast mir ja Fake Dates and Fireworks empfohlen und damit hast du echt so eine Welle losgetreten bei mir.
Ich sage ja immer, ich bin eigentlich so voll die Undercover-Influencerin.
Wirklich?
Ich kann tatsächlich ganz gut Titel empfehlen. Also wenn ihr mal eine Empfehlung braucht. Ja, aber mir hat es ja auch wahnsinnig gut gefallen, tatsächlich. Und ich habe von Kira Groh auch was gelesen über die Feiertage. Und zwar eben Pumpkin Spice Latte Disaster.
Und?
Das hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Mir hat Fake Dates in Fireworks noch besser gefallen, weil ich finde, es war irgendwie, es hat mich mehr umgehauen. Also wie sie es schafft, diese ernsten Themen mit dieser Leichtigkeit zu vermischen.
Ja, ich fand es auch noch ein bisschen stärker. Ich mochte auch dieses Dorf-Setting in Pumpkin Spice Latte nicht ganz so gerne. Ich bin mehr so, glaube ich, die Großstadt-Leserin.
Ja, das hat mich gar nicht gestört. Ich fand so ein bisschen dieses, also es gibt ja sehr viele, fand ich, Gilmore Girls-Anspielungen. Also sowohl die ganze Stadt ist ja so ein bisschen so, aber der männliche Part erinnert ja sehr an Luke. Er ist auch Kaffeebesitzer. Ja, hat auch so ein kariertes Hemd an und so eine Kappe auf dem Kopf, die er sich immer wieder, wenn er nervös ist, hoch und runter zieht. Und es gab auch eine Szene, wo sie Gilmore Girls ja tatsächlich gucken, also nicht die beiden zusammen, aber der weibliche Part mit einer Freundin mit ihrer Schwester, genau. Und das weiß ich nicht, das finde ich immer so ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Also ich muss da immer dran denken, ich war mal irgendwann mit einer Freundin zusammen im Theater, das ist schon Jahre her, da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir da geguckt haben, aber das war, also da kam dann, also ich weiß weder, welches das Stück war, noch der Autor, kann ich mich erinnern, ich glaube, es war Shakespeare, aber sicher bin ich mir nicht, aber da kam an einer Stelle, kam dann emotional sehr aufgeladene Musik. Auch welches Stück das war, weiß ich nicht mehr. Aber die Freundin hat damals zu mir gesagt, und es ist so hängen geblieben bei mir, dass sie das irgendwie, also dass die Leute dann, also das Publikum, dass das so mitgeht an der Stelle, aber nicht durch die Schauspieler oder irgendwas, was sie machen, sondern durch die Musik. Und dass das so ein bisschen billig ist. Ne? Also dass sie, dass es irgendwie, ja, also dass es halt nicht von ihnen selber kommt, sondern durch ein emotional aufgeladenes Stück, mit dem man viel verbindet und es einen so mitreißt. Und daran muss ich
gerade sagen, das ist denken. Ja, wie Harry Potter oder so. Klatsch irgendwo Harry Potter drauf und die Leute haben sofort ein gutes Gefühl dabei. Ja, stimmt. Ich finde den Vergleich, der ist echt gut.
Ja, also das hat mich da so dran erinnert irgendwie, weil klar, also das ist halt eine Möglichkeit. Also du hast ja sofort, wenn du an Stars Hollow denkst oder diese Feste oder du hast sofort, also das ist auch wieder ein Gefühl, das du hast, das da erzeugt wird. Und das wird ja einfach nur hervorgerufen durch die Assoziationen dazu, aber nicht durch das, was sie...
Das ist ja mit allen alten Sachen so. Also alles, was irgendwie so alte Serien sind oder alte Filme oder Kindheitserinnerungen, hat ja alles so diesen Nostalgiefaktor, mit dem man dann auch total spielen kann. Ja, absolut. Da hast
genau,
so, hast du voll recht.
Fand ich ein bisschen schade, also dass, dass da so drauf gesetzt wurde. Also es ist mir irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir so ein bisschen aufgestoßen vielleicht, weil ich glaube, dass sie, ich finde, das hat sie als Autorin auch gar nicht nötig eigentlich.
Vielleicht ist es sogar das, was ich bis eben nicht benennen konnte, was mich aber auch gestört hat. Ich mag generell so diese Kleinstadt-Settings nicht so gerne. Ich glaube gar nicht, weil ich mit Kleinstädten ein Problem habe. Ich bin ja selber in einer groß geworden, sondern weil das vielleicht wirklich alles so diesen Gilmore-Girls-Touch dann irgendwie bekommt. Vielleicht ist es wirklich das, dass man das irgendwie alles schon kennt dann.
Ich habe interessanterweise, direkt davor habe ich gelesen den Weihnachtstitel von Hannah Grace.
Erzähl mir alles.
Holiday Ever After. Der hat mich, also das ist ja dieses schöne mintgrüne Cover. Und da war das Setting ein ähnliches. Also das hat mir gut gefallen. Das hat mir besser gefallen tatsächlich. Und also auch Kleinstadt-Setting. Aber da hat die Autorin, die dieses Setting tatsächlich erschaffen, dadurch, dass sie die Charaktere so gezeichnet hat, wie man sich's in der Kleinstadt eben vorstellt. Also so, wie es zum Beispiel in Stars Hollow auch ist. Aber sie hat eben das nicht durch Vergleiche dazu, direkte Vergleiche gemacht, sondern da gibt es dann irgendwie das zum Beispiel das, also die haben auch diese Stadt, diese Versammlungen, wo sie da alle einmal im Monat hinrennen oder so und wo halt dann so Stadtangelegenheiten besprochen werden. Und da gibt es zum Beispiel so Rumors, dass es in der Stadt, in der Kleinstadt, eine Person gibt, die immer irgendwie nackt durch die Gegend läuft. Und keiner weiß, oder also ein paar Leute wissen, wer es ist, aber es ist halt, ne, man verrät es nicht. Entweder du siehst ihn einmal oder du weißt nicht, wer es ist. Und so, also so, ne, sie schafft es so, diese speziellen Charaktere, sage ich jetzt mal, die in diesen Kleinstadt-Settings immer gibt, die schafft sie gut zu zeichnen. Also ich hatte trotzdem das Gefühl, ich bin mittendrin. Die Geschichte hat mir auch gut gefallen. Also da ging es darum, dass der weibliche Part sozusagen kommt auch aus dem Marketing, arbeitet für eine Spielzeugfirma und die Firma, für die sie arbeitet, die hat eine neue Puppe auf den Markt gebracht und die ist letztendlich komplett geklaut von der...
Zum Plagiat irgendwie, ne?
Genau, von der, also sozusagen in dieser Kleinstadt wurde halt auch eine Puppe sozusagen ja auf den Markt gebracht und sie wird dahin geschickt, um die Wogen zu glätten und der Typ, der die Puppe erschaffen hat, ist dann der männliche Part. Und genau, also Enemies to Lovers auf
jeden
Fall.
Enemies to Lovers, ja, okay.
Ja, aber in so einem schönen, also da, das hat mir gut gefallen, in so einem schönen, nicht nur das Setting, aber auch geht auch sehr darum, dass sie in dieser Firma, also stellt sich dann raus, dass sie nie wertgeschätzt wurde für das, was sie getan hat und dass sie sich dann emanzipiert von der Familie auch und von dieser Firma. Und war so mit diesem cozy Schneesetting, hat richtig gut auch irgendwie in die Jahreszeit und in die Zeit zwischen den Jahren, also kurz nach Weihnachten auch reingepasst.
Ich glaube, ich bin 5-mal um dieses Buch rumgelaufen und habe es nicht mitgenommen, weil mich dieses Kleinstadt-Setting so abgeschreckt hat. Irgendwie, ich weiß auch nicht, aber jetzt hast du es gesagt, dass es gut ist. Andererseits ist jetzt die Weihnachtszeit vorbei. Will ich jetzt noch ein Weihnachtsbuch lesen? Das ist halt auch so sehr, sehr terminiert, dieses Buch, ne? Also wenn du es nicht zwischen den Jahren liest oder auch Fake Dates and Firebox, finde ich, ist auch so ein Buch irgendwie, das musst du in der Zeit lesen, würde ich jetzt im Sommer, glaube ich, eher nicht einpacken. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Nee, im Sommer würde ich es auch eher nicht lesen, aber ich glaube jetzt, in der Zeit, jetzt noch im Januar oder im Februar, glaube ich, kann man es schon noch gut lesen. Einfach wenn du es in die Winterzeit, also das spielt, Holiday Ever After spielt tatsächlich auch in der Zeit so von, also beginnt kurz vor Thanksgiving, also im November und geht in den Dezember rein. Also es spielt in der Winterzeit. Ja, kannst du noch lesen.
Ja, ist okay, ich kaufe es.
Mach mal. Ja, ist allerdings ist nicht super spicy.
Merkt ihr, wie das läuft? Das läuft immer genau so. Sie erzählt mir irgendwas und dann kaufe ich es mir. Ja, ich weiß, dass es nicht super spicy ist, aber Kira Groh ist ja auch nicht, also sie ist jetzt auch nicht Queen of Spice. Ne? Da gibt es immer so ein, zwei Szenen, die so ein bisschen hot sind und dann war es auch schon wieder. Ist okay. Apropos Setting, ich habe heute mal wieder ein neues Setting für eine One-Bed-Story gehört. Willst du sie hören?
Bedingt.
Ja, eben gerade im Zug, also man stelle sich vor, der Marketingchef aus der Marketingagentur möchte ein wichtiges Meeting machen in Berlin und muss dafür nach Berlin reisen, zusammen mit seinem eigentlich Fotografenkollegen, ein Mann, und deshalb teilen sie sich natürlich ein Zimmer in einer Jugendherberge mit so einem Doppelstockbett. Leider wird der Fotograf krank, deshalb muss die weibliche Kollegin mitfahren und es gibt in der Jugendherberge natürlich kein anderes Zimmer mehr.
Wie ich sagte, aus dem Leben.
Jedes Mal muss ich so lachen, weil ich mir jedes Mal denke, okay, vielleicht ist doch ein bisschen realistisch.
Ja, passiert öfter,
aber
als
halt
man denkt.
Nur so, also mir ist es jetzt persönlich noch nicht passiert, aber also die Geschichten schaffen es immer wieder, mir das plausibel zu verkaufen, dass es theoretisch passieren könnte, dass ich da sitze und mir denke, ah ja, Mensch, natürlich haben sie jetzt nur ein Zimmer im Hostel frei. Natürlich. Ja. Und in ganz Berlin gibt es auch keine anderen Hotels mehr. Natürlich nicht.
Oh, schade. Es ist immer Messe.
Ja, natürlich. Es ist immer Messe und es ist immer bummvoll.
Passiert übrigens auch in Holiday Ever After. Da ist es nicht One Bed, aber One Wohnung ist es auf jeden Fall.
Okay, weil ihre Wohnung, hat sie den Schlüssel verloren?
Nee, Heizung, glaube ich, ist ausgefallen oder so.
Ah, und in der ganzen Kleinstadt gibt es keine andere Wohnung mehr, in die sie gehen könnte, weil sie keine Freunde hat. Ach genau. Nee, sie kommt ja gar nicht aus der Kleinstadt, ne?
Nee, sie kommt nicht daher und er nimmt sie dann auf.
Er ist so nett.
Ja, ist ein guter
also
Typ,
ich muss jedes Mal ein bisschen schmunzeln, wenn diese Szenen aufkommen, weil so ganz realistisch finde ich es immer noch alles nicht, aber ein bisschen lustig ist es schon. Genau. Was war denn noch so alles im Lux Adventskalender eigentlich, wenn wir hier schon nochmal bei Weihnachten sind? Wir sind ja dabei stehen geblieben, dass der jetzt nicht so der Knaller war, dass du die Hälfte nicht verstanden hast. Und gab es noch ein Update?
Hat sich nur gefestigt. Also es war echt nichts mehr drin. Wobei doch eine Sache war noch drin, die sich jetzt als praktisch erwiesen hat. Ich war nämlich gestern im Secondhand-Laden und habe mir so eine geile 80er Winterjacke für 15 Euro geschossen.
Geil.
Und da war der Reißverschluss so ein bisschen kaputt.
Und, ich will bitte ein Foto sehen.
Schicke ich dir. Und das war tatsächlich so eine kleine Schreibmaschine mit so einem Häkchen dran im Adventskalender, die ich jetzt an diesen Reißverschluss gemacht habe, damit ich sie auf und zu machen kann.
Na guck. Also.
Ja, aber sonst war nichts mehr tatsächlich. Es war noch ein Buch ja drin.
Welches war das? War das Hannah Grace?
Nee. Das war.
Ich hätte schwören können. Ich hätte, glaube ich, meinen Arsch darauf verwettet, dass es Hannah Grace ist.
Leider nicht. Es heißt Bet on You von Morgan Moncomble. Warte, ich kann es dir mal zeigen.
Nie gehört. Kanntest du das vorher?
Weder von dem Buch noch von ihr jemals gehört. Also es ist in so einer Kartenoptik, ne? Also es ist so ein Ass ist vorne drauf. Also Bet on You, also der Titel, irgendwas wird gespielt. Genau, aber das war das letzte Buch, das am 24. noch drin war. Aber ansonsten, also ist mein Fazit, ich werde es nicht wieder machen. Also ich war echt ein bisschen enttäuscht vom Adventskalender. Was ich mir ja wünschen würde, wäre eben, dass dann doch das ein oder andere Buch eher noch drin ist. Und das ist vielleicht nicht, dann sind es nicht 24 Türchen, vielleicht sind es 4 Türchen für jedes Adventswochenende eins oder so, weißt du. Dann sind aber coole Bücher drin und dann gebe ich da auch gerne für Geld aus. Aber ansonsten war wirklich viel drin, womit ich nichts anfangen kann, auch so richtig. Also was ich jetzt nicht jeden Tag benutzen würde.
Ich wollte gerade sagen, der ist ja auch ganz schön teuer gewesen, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, ne? Und dann, also, es ist halt immer schade, wenn das so Sachen sind, die dann irgendwie am Ende im Müll landen oder irgendwie verschenkt werden oder so, weil es selber, also, ist ja oft so. Ich finde auch generell Bookish-Merch, das ist irgendwie, es war gestern schon wieder, ist mir gestern schon wieder aufgefallen, ich war in der Opera Garnier, in der Oper in Paris und es gibt einfach keinen coolen Merch, sowohl in der Theater- als auch generell, glaube ich, in der Kultur- und Buchbranche ist ganz oft, dass ich denke, es sind so viele Sachen möglich. Es ist so vieles, was irgendwie so naheliegend wäre, was wirklich praktisch ist, was cool aussieht, was Spaß macht. Und dann kommen sie mit T-Shirts und Notizbüchern um die Ecke und du denkst dir, nee, also ein 20. Notizbuch brauche ich wirklich nie in meinem Regal.
Mhm. Ja.
Und ein T-Shirt, wo Opera Garnier draufsteht oder Lux Verlag, würde ich mir halt auch nicht anziehen. So.
Ja, es ist überraschend einfallslos oft. Und gerade finde ich bei dem Adventskalender, da war wirklich viel Potenzial und ich glaube, dass viele auch richtig, richtig enttäuscht waren und den auch nicht nochmal kaufen. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil sich es im Ende einfach nicht gelohnt hat. Mhm. Ja, also wenn ich versuche, dich zu überreden, nächstes Jahr einen Adventskalender zu designen, dann sagst du ja
ich
und los geht's.
Ich habe ja schon gedacht, und das ist jetzt ja auch nochmal ein Aufruf an alle AutorInnen, wenn ihr das hört, ich fände es ja mal richtig cool, einen Adventskalender zu einer speziellen Autorin zu haben oder zu einem Autor. Also wirklich zu sagen, wir machen jetzt einen Adventskalender zu Fake Dead and Fireworks, keine Ahnung, jetzt nur in die Tüte gesprochen. Und wir packen da so ein bisschen Wellness-Sachen rein, weil das Ganze spielt ja im Wellness. Wir machen so ein bisschen irgendwas zu Selbstliebe, weil das Ganze hat ja viel mit so Selbstliebe und mentalen Themen zu tun. Wir machen so ein bisschen was irgendwie, was vielleicht so Bookish-Merch-Geschichten ist. Wir machen vielleicht irgendwie coole Charakterkarten, die es nur exklusiv da drin gibt oder so. Aber das ist gar nicht nur diesen Bookish-Charakter bekommt, sondern wirklich dieses, was die Leute ja eigentlich suchen, dieses Leseerlebnis, ne? Dieses Buch einfach erlebbar zu machen in einem ganz, ganz kleinen Rahmen für sich persönlich zu Hause ja am Ende. Also es muss halt keiner das Haus verlassen, um diesen Adventskalender irgendwie zu bespielen. Und das fände ich mal richtig cool, mit einem passenden Titel sowas mal zu planen. Vielleicht sollte man das mal den Verlagen pitchen. Vielleicht wird das eine Idee.
Ja, das ist also, was mir an der Idee gefällt, ist, dass es halt, also dass in dem Genre halt ja sehr viel auf Masse geht. Und das würde natürlich gegensteuern, ne? Also vielleicht, um auch hier nochmal einen Bogen zu schlagen, wir gucken ja auch immer, was so in der Branche passiert. Und ich habe jetzt auch schon mal geguckt, wir haben heute den 8. Januar, also das Jahr ist eine gute Woche alt. Was ist denn in der Branche schon wieder, ne? Was ist aufgepoppt, was war los? Da kam auch das Thema, also ich glaube, das Thema KI hat den Buchmarkt ja letztes Jahr sowieso komplett durchgeschüttelt, wird es noch mehr tun auch in der Zukunft. Und da gab es ein Interview mit Rebecca Kuang über das Thema AI. Und das habe ich gesehen und da geht es unter anderem darum, dass sie sagt, naja, die KI kann kein Autor oder keine Autorin ersetzen, kann nicht das für die Sprache tun, was zum Beispiel ein Shakespeare für die englische Sprache getan hat, einfach weil sie dir nur sagt, was andere Leute wissen oder denken und keinen eigenen Standpunkt hat. Was ich mich dann aber im Gegenzug gefragt habe, also Rebecca Kuang hat ja einen Titel geschrieben, die wirklich sehr ausgeklügelt sind vom Wordbuilding, von der Sprache. Jetzt ist es aber so, dass es ja viele massentaugliche Romane einfach gibt und dass gerade der Romance-Markt auch auf die Masse oft setzt einfach, ne? Dann ist natürlich die Frage, ich bin mir auch sicher, dass eine KI nicht sowas jetzt aus dem Hut zaubern kann wie Babel, ne? Oder so. Aber kann sie vielleicht doch massentaugliche Romane schreiben, auch im Romance-Genre?
Ich glaube schon, leider. Also Was heißt leider? Das Ding ist ja, also, ne, du sagst ja schon, KI kann nicht Menschen ersetzen und KI kann auch nichts Neues produzieren, was nicht vorher schon mal da war. So weit, so gut. Also sind wir uns, glaube ich, einig, dass wenn du was Neues schreiben willst, du auf jeden Fall keine KI dafür nutzen kannst, um den Schreibprozess zu haben. Aber ich glaube schon, dass es hilfreich ist und vielleicht auch einer Rebecca Kwang hilfreich sein könnte für alles drumherum. Also für die Organisation vom Worldbuilding, dass du, weiß ich nicht, Listen anfertigst, dass du vielleicht Character Sheets, also alles, was du im Grunde auch in jedem Schreibprogramm anlegen kannst, dass du das eben mit einer KI organisierst. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja auch so ein Schreibprogramm wie Scrivener oder so, martert mich nicht Autorinnen, aber es ist ja auch nichts anderes als eine KI, die da im Endeffekt Tipps gibt, wie man Stil verbessern kann, wie man Inhalt verbessern kann, wie man auch, ich glaube, es geht sogar so weit, dass man auch Figuren und so Plots und sowas verbessern kann. Und ich glaube, dafür ist es schon hilfreich. Und ich glaube leider auch, dass gerade dadurch, dass AutorInnen so unter Druck gesetzt werden, Bücher zu schreiben, sie vielleicht auch schneller dazu verleitet sein könnten, keine Ahnung, steile These jetzt, aber KI zu nutzen, einfach weil, wenn du 3 bis 4 Bücher im Jahr schreiben musst, weil das die Leserinnenschaft erwartet, weil das der Verlag erwartet, weil du das brauchst, um damit auch vielleicht die Kohle reinzubekommen, die du brauchst, um durchs Jahr zu kommen, dann hast du vielleicht auch an irgendeinem Punkt keine andere Wahl mehr. Weil was ist denn, wenn du in 2 Monaten Abgabe hast und dir jetzt die Hand brichst oder so? Also natürlich kann man immer über Deadlines, Verschiebungen rechnen und so weiter, aber das sind ja auch Vorschüsse, das Marketing, das ist alles im Spiel. Insofern weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass gerade so diese Massenware gut von KI geschrieben werden könnte.
Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Also ich meine, da wirfst du ein paar von den Titeln einfach mal rein und sagst, ne, nimm mir daraus das, nimm mir daraus das, schreib mir einen neuen Roman. Ich glaube, das ist problemlos möglich, ehrlich gesagt. Und deswegen finde ich es aber umso wichtiger, dass auch die Verlage diesem Massenphänomen so ein bisschen, naja, sich entgegenstellen und wirklich es wieder mehr um die Qualität in den Romanen geht, um das, was auch die AutorInnen auszeichnet, die diese Romane schreiben, und dann einzelne Titel zu highlighten. Und ich glaube, es gibt trotzdem noch genug Bücher, die wir dann lesen können, gerade in dem Genre. Es kommt so viel auf den Markt, dass wir eh nicht hinterherkommen. Aber genau, um nochmal den Bogen zu dem Adventskalender, zu einem Titel zu schlagen, ich glaube, das wäre wichtig, und ich bin gespannt, ob das dieses Jahr passiert oder ob wir einfach so weitermachen oder die Verlage vor allem mit weitermachen.
Denk bitte an uns, wenn das passiert, okay? Ich habe Ideen. Ich fülle auch 3 Adventskalender mit Ideen.
Ja, ich glaube, es wird schon noch eine Weile einfach so weitergehen, ganz ehrlich. Mal gucken, wie lange es gut geht. Aber um nochmal jetzt einen Bogen zu schlagen, also was du vorher ja auch gesagt hast, dieser Druck, dem die Autorinnen ja ausgesetzt sind, da gab es auch von Katinka Engel einen Post, den ich gesehen hatte.
Super spannend.
Und da ging es darum, dass sie sagt, meine neue Reihe erscheint jetzt, die Billionaires Row. Der erste Band, glaube ich, ist jetzt bei Graf vorbestellbar mit Signieraktion. Und ich bin jetzt wahrscheinlich die einzige Autorin, die das so sagt, aber bitte bestellt meine Romane dann vor, wenn ihr sie wirklich lesen möchtet. Und nicht, weil ihr Mitleid mit mir habt, weil ich es vielleicht nicht auf die Liste schaffe. Nicht, weil ihr eben wollt, dass ich es auf die Bestsellerliste schaffe, nur aus dem Grund, sondern es ist auch völlig okay, wenn ihr meine Bücher 5 Jahre später für euch entdeckt, wenn ihr die einfach lest, wann ihr wollt. Und das fand ich eine interessante Aussage im Vergleich zu dem, was man ja sonst oft sieht, einfach weil die Autorinnen ja sonst wirklich, ich will nicht sagen drum betteln, aber ja wirklich sich da hinstellen und sagen, bitte, bitte bestellt vor, sonst, es kommt auf die erste Woche an, in der verkauft wird. Wenn ihr da nicht bestellt, dann lande ich nicht auf der Liste. So ein bisschen wie es Josie Wismar ist, es ist ja sehr transparent damit umgegangen. Und die würde jetzt auch nicht sagen, glaube ich, egal ob ihr es jetzt lest oder in einem Jahr, bestellt jetzt bitte vor. Aber ich fand den Approach jetzt von Katinka ganz spannend. Einfach, dass sie sagt, ich will mich eigentlich auch diesem, oder also was sie ja durch die Blume sagt, ist, ich will mich diesem Druck gar nicht so beugen.
Ich habe dazu zwei Gedanken. Also ich weiß, dass du Katinka gut kennst und ich weiß auch, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht der Typ dafür ist. Deshalb auch zwei Gedanken. Also der erste ist voll zur Zustimmung bei dir. Und ich glaube auch, dass man den LeserInnen zu viel auflädt an der Stelle, wenn man sagt, ihr müsst jedes neue Buch von mir kaufen. Und das ist ja auch, also ne, wie in jedem Fandom eigentlich am Ende so eine Art Drucksituation, die du erschaffst, weil du natürlich dem Fan suggerierst, er muss jetzt alles kaufen, was der Star, was der Autor produziert, ne? Also es gibt ja auch Fans, die gehen auf 20 Konzerte, wenn der Künstler 20 Konzerte gibt, so egal, ob sie sich das theoretisch leisten können oder nicht. Also da bin ich voll bei dir und ich fand das auch vom Ansatz her gut. Andererseits muss man halt auch sagen, dass sowohl Josie als jetzt auch Katinka so ein emotionales Video kurz vor Release hochladen, was halt auch einfach immer extrem gut ankommt und viral geht, ne? Also das ist ja auch immer mit so einer Prämisse von hey, ich will nicht, dass du mein Buch kaufst, aber wenn du es kaufen möchtest, wäre es schön. Und mit dem Wissen, dass solche emotionalen Videos, sei es jetzt Josie Wismar, die sich hinsetzt und sagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt eine Woche raus, ich mache gar nichts mehr, kommt es auf die Liste, kommt es nicht auf die Liste, es ist mir egal, go for it, viel Spaß. Oder jetzt die Katinka Engel, die sich hinsetzt und sagt, ey Leute, ist mir eigentlich voll egal, weil natürlich, also es ist ja, glaube ich, nicht voll egal, wenn wir ehrlich sind. Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, das so zu beobachten, dass du diese krass emotional aufgeladenen Videos und wir wissen alle, wie gut sowas bei Social Media funktioniert, direkt vor einem Release kommen. Und wenn man sich die Kommentare darunter anschaut, ist es halt auch ganz viel einfach eine Form von Bestätigung, ne? Weil die Leute natürlich kommentieren, hey, ich habe dein Buch schon gekauft, mach dir keine Gedanken und natürlich unterstützen wir dich weiter und auch wenn es gerade nicht so läuft, Josie, wir sind für dich da und so weiter. Und ich will jetzt gar nicht den Leuten absprechen, um Gottes Willen, dass es vielleicht wirklich so ist und dass sie sich wirklich so fühlen und dass einer Katinka das vielleicht auch nicht wichtig ist, dass sie auf diese Liste kommt oder Josie wirklich nicht mehr kommt, das glaube ich den Leuten schon. Aber ich glaube schon auch, dass man nicht unterschätzen darf, was für ein Machtinstrument Social Media in solchen Momenten hat, wenn man mit so sehr persönlichen, emotionalen Themen um die Ecke kommt. Und das ist natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit generiert, wenn man sich die Aufrufzahlen im Vergleich zu anderen Videos anschaut, ist das schon beachtlich.
Voll, also ich meine, die wissen natürlich auch beide, was sie tun, das ist ganz genau klar. Und ich glaube, also ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, das ist halt auch wieder Ausdruck davon, also auf der einen Seite, dass sie verstanden haben, wie es funktioniert, auf der anderen Seite aber, dass sie halt auch wissen, ich muss irgendwas tun, um dabei zu bleiben, um nicht hinten raus zu oder hinten runter zu fallen und nicht auf der Liste zu landen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du dich noch nie unter Druck gesetzt gefühlt, wenn du gesehen hast, eine Autorin veröffentlicht und du siehst sie dann und die, ja, selbst wenn sie nicht sagt, bitte kauft mein Buch, aber jeder, also ich finde, jeder Aufruf so, ne, das erscheint jetzt bald und mal gucken, wie das läuft. Also ich setze mich da schon, und also ich fühle mich schon unter Druck gesetzt irgendwie, auch wenn die das gar nicht beabsichtigen. Ja. Aber es ist schon, ja, ich gehe da nicht mit so einem freien Gefühl ran, dass ich denke, geil, das erscheint jetzt, sondern ich denke so, oh scheiße, das müsste ich eigentlich auch kaufen und das müsste ich auch kaufen, weil, glaube ich, ja auch das Besondere an dem Genre ist oder an der Community, dass es halt eine Community ist und dass da sehr viel drauf gesetzt wird, dass man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig hilft. Und klar, wenn du jetzt die letzten 2, 3 Bücher nicht gekauft hast und dann fällt bei der Autorin der Farbschnitt weg für den nächsten Band oder es erscheint halt irgendwie eine Reihe weniger oder wie auch immer, dann denkt man sich später wahrscheinlich, ach ja, hätte ich es doch nur gekauft. Und das denken dann viele andere auch.
Ja, es ist auch wieder so eine Form von Kommunikation, ne? Also auch, was ja auch irgendwie in der Buchbubble so gerne suggeriert wird, so diese Videos aller, es gibt 2 Arten von Hobbys. Das eine ist Bücher lesen, das andere ist Bücher kaufen oder auch so diesen Tonus von, ach, ich habe jetzt in diesem Monat 15 Bücher gekauft, wenn dann so Influencer, wo du genau weißt, dass sie diese Bücher alle for free bekommen, plötzlich irgendwie 30 Bücher in die Kamera halten und sagen, das sind alles die Bücher, die ich dieses Jahr bekommen habe. Da ist, ich weiß nicht, ob sie es heute noch macht, aber Lea Liberiarium, Lea Kalb hat das früher auf jeden Fall gemacht, dass sie zum Beispiel alle Carlsen-Neuerscheinungen gezeigt hat, wo ich mich immer gefragt habe, wo hat denn die Frau ihre Regale her und wann stellt sie die denn auf? Also, weil wenn sie dann da im Monat, keine Ahnung, so 30 Bücher in die Kamera hält und sagt, ja, die habe ich hier alle bekommen und so, dann suggeriert das halt auch ein falsches Bild. Und ich glaube, man darf auch, das ist so ein bisschen wie generell mit Influencern, glaube ich, nicht unterschätzen, dass die natürlich ihre ganzen Produkte alle gratis kriegen und dass sie deshalb natürlich auch ganz viel mehr Traffic machen können. Das ist ja wie, wenn ich ins Theater gehe. Ich weiß auch, dass nicht Leute in der Regel 10-mal im Monat ins Musical gehen können. So, wenn ich das mache, bin ich in der Regel auch eingeladen und bin da auch sehr dankbar für, dass es so ist. Und das ist sicherlich auch Teil des Jobs. Aber ja, absolut. Ich weiß, dass es auch eine Drucksituation erzeugt, wenn du weißt, dass es halt so diese Fear of Missing Out gibt, ne? Dass Leute das nicht kaufen können und sich vielleicht auch nicht leisten können, das dritte Buch im Monat zu kaufen, weil Bücher halt auch einfach teuer sind und du mal eben 100 Euro ausgibst, wenn du 5 Bücher kaufst. Und gleichzeitig, wie du sagst, in dieser Community, die das irgendwie auch ein bisschen voraussetzt, weil du halt auch gleichzeitig weißt, wenn du Elke meist nicht am Erscheinungsdatum kaufst und sofort liest, bist du in 2 Wochen nicht mehr relevant, wenn du damit ein Video machst. Oder ja, wenn du darüber sprechen möchtest, weil alle haben schon durch und dann hast du auch ganz andere Videos wieder und dann kommt der nächste Hype und der nächste, das ist ja leider wie Social Media funktioniert, dass die Dinge nicht mehr so langfristig gedacht werden.
Ja, was ich da auch noch ganz interessant fand, war, dass ich, also ich habe ja gesagt, ich war über die Feiertage kaum auf Social Media. Ich war aber einmal kurz und da habe ich gesehen, dass Roxy von Roxys Podcast, die kennst du glaube ich auch, die verkauft regelmäßig Bücher, die sie gelesen hat und nicht mehr braucht, über Instagram. Und da war dann ein Titel, waren 2 Titel dabei, die mich interessiert haben. Dann habe ich angefragt, ob es die noch gibt und den einen gab es dann schon nicht mehr, aber den anderen schon und von der gleichen Autorin gab es dann noch einen zweiten. Und dann hat sie gesagt, ja, sie würde mir die beide eben verkaufen und sie spendet den kompletten Erlös für einen guten Zweck. Also das macht sie mit allen Büchern, die sie da verkauft, die sortiert regelmäßig aus, also so alle.
Ja, weil sie sie nicht verkaufen darf, weil das ja Rezensionsexemplare sind.
Genau, oder, also ich weiß nicht, ob es alles Rezensionsexemplare tatsächlich sind, das weiß ich nicht. Sie macht ja auch viel mit so, sie geht auch oft auf so Bücherflohmärkte und so, ne? Also vielleicht, aber ich fand den Approach irgendwie ganz cool. Also, dass sie sagt, sie verkauft die, also einerseits natürlich, weil die Frage, wo kriege ich 1000 Regale her, ist ja, ne? Also so, die hat auch nicht so viel Platz. Und das dann alles an einen guten Zweck zu spenden, das fand ich irgendwie ganz cool und dann habe ich auch gerne 2 Bücher da gekauft, die dann Ich hab dann für 2 Bücher mit Versand 25 Euro bezahlt und es ist jetzt nicht nachgeschmissen, aber es ist völlig in Ordnung und für einen guten Zweck macht man es dann auch gerne, finde ich. Und das ist was ich aber bei anderen Influencern jetzt eigentlich nicht sehe. Also außer ich habe es übersehen, aber genau, bei ihr ist es mir so aufgefallen einfach und das fand ich eine gute Möglichkeit, damit umzugehen. Total. Mit dieser Menge an Büchern, die man ja auch kriegt, weil dann liest sie nochmal jemand Neues. Mal gucken, was ich dann damit mache. Also ich bin ja auch so, dass ich Bücher gerne weitergebe. Entweder ich verschenke sie weiter oder ich packe sie in den Bücherschrank oder hier in Berlin stellen wir einfach alles vor die Tür, ne, dass die Leute es sich mitnehmen können. Das mache ich auch regelmäßig.
Ich mache das auch, ja. Ich glaube, das geht auch nicht anders. Also du kannst nicht alle Bücher, die du jemals irgendwo gelesen hast. Also kannst du schon, aber dann hast du irgendwann ein Haus voller Regale und kommst auch nicht mehr irgendwie klar. Und das ist ja auch eine Form von Überforderung, wenn ich den ganzen Tag vor meinem Regal sitze und Bücher sehe, die ich noch nicht gelesen habe, weil ich vielleicht gar keine Zeit hatte, die zu lesen. Mhm. Ist auch tatsächlich ein Neujahrsvorsatz von mir, dass ich bewusster Bücher kaufen möchte und auch mir bewusst überlegen möchte, in welchem Format ich sie kaufe, weil ich habe mich jetzt gerade so Ende des Jahres so ein bisschen eingepegelt, dass ich dann manchmal das Hörbuch gehört habe oder dachte auch, Mensch, ich könnte es eigentlich parallel lesen, habe ich das E-Book gekauft und manchmal fand ich es dann so gut, dass ich mir tatsächlich nur das Taschenbuch gekauft habe. Das heißt, ich habe 60 Euro für ein Buch ausgegeben. Kompletter Schwachsinn. Absolut kompletter Schwachsinn, hat mich selber total abgenervt. Und das möchte ich einfach so ein bisschen jetzt irgendwie auch vermeiden und lese jetzt auch tatsächlich viel Romance einfach als E-Book, weil es irgendwie auch so snackable zwischendurch immer ist, finde ich. Das sind jetzt auch nicht unbedingt die Bücher, die ich so im Regal stehen haben muss. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass es irgendwie auch so einen Druck erzeugt und dass du irgendwie auch das Gefühl hast, du verpasst was und gleichzeitig aber auch die Influencer siehst, die dann da irgendwie ihre Bücher verschenken und für einen guten Zweck spenden können.
Ja, also es ist irgendwie ganz spannend, finde ich, dass der Druck auf allen Seiten da ist, ne? Die AutorInnen, die verkaufen wollen und müssen und die Leserschaft, die denkt, sie muss kaufen oder die, wie gesagt, dann vielleicht 3 Versionen des Buches kauft, habe ich ja auch schon gemacht, auf Deutsch und auf Englisch oder so, ne? Also es ist, es ist, glaube ich, schon, also wie gesagt, finde ich einfach spannend, dass in so einem Bereich, der für viele ja auch Hobby ist, dass da so ein Druck mit einhergeht und dass man gar nicht so völlig ohne drüber nachzudenken, an die Sachen rangehen kann. sondern das einfach mitschwingt.
Ja, das ist ja auch, das beobachte ich bei mir selber auch, dass man halt irgendwie immer in Content denkt, ne? Also, dass man Teile seines Lebens einfach automatisch in Content denkt und sicherlich ist es irgendwie auch der Teil, den ich mir ausgesucht habe und den ich auch am meisten liebe, weil ich im Grunde mein Leben ja nach außen hin irgendwie, ne, teile und präsentiere an vielen Stellen, aber gleichzeitig ist es halt auch irgendwie echt so ungesund, wenn du nicht mehr durch die Gegend laufen kannst und ein Buch lesen kannst, ohne gleich zu denken, du musst es kaufen. Bestes Beispiel, ich war gestern in einem richtig geilen Buchladen, Shakespeare and Company in Paris. Also falls ihr mal in Paris seid, ganz, ganz große Empfehlung. Wunderschöner Buchladen. Steht draußen ein Schild dran, du darfst keine Fotos machen, weil du sollst die Atmosphäre im Laden genießen und sie wollen halt nicht so ein Influencer-Hotspot werden. Total relatable. Also absolut. Trotzdem habe ich mich die ganze Zeit dabei erwischt, dass ich dachte, ich würde das gerne fotografieren, das sieht so schön aus hier. Ich würde jetzt gerne ein Foto für Instagram machen, weil was für ein geiler Spot. Oh mein Gott, diese Lesenische, ich muss das unbedingt fotografieren, weil das sieht ja so schön aus. Was würde ich hier für ein cooles Foto machen können? Habe ich nicht gemacht, natürlich nicht, weil war ja verboten. Aber einfach so diesen Gedanken loszuwerden, dass man immer alles in Content denken muss, dass jedes Buch, was du liest, sofort irgendwie ein gutes virales Video ergeben muss, dass jedes Buch, was du liest, irgendwie generell besprochen werden muss, sondern einfach mal wieder nur für sich zu lesen, das ist halt irgendwie auch das, was damit so ein bisschen einhergeht manchmal, finde ich. So
voll,
diesen Druck nach außen.
Ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit von uns, aber ne, wir können nichts mehr lesen, ohne es auf irgendeiner Ebene auseinanderzunehmen. Ich erinnere mich auch
und das dran, ist ja auch voll schön. Ich rede total gerne mit dir über meine Bücher im Podcast, die ich gelesen habe. Und trotzdem finde ich es einfach krass, das so an mir selber zu beobachten, dass ich durch die Gegend laufe und mir denke, ich müsste das jetzt eigentlich gerne festhalten, weil es wäre ein cooler Beitrag.
Ja, oder als ich, bestimmte Titel gelesen habe und dann immer dachte so, als ich jetzt Akutar wieder gelesen habe und dachte, okay, wer ist jetzt hier der Bösewicht? Irgendwie, ich konnte überhaupt nicht mehr ohne jetzt so in Romance und Dark Romance zu denken, bestimmte Titel lesen.
Ja.
Und
ja.
Aber also gut, ich meine, das ist was ich gerne in Kauf nehme dafür, dass ich das machen kann, was ich mache.
Keine Frage, das ist keine Beschwerde an der Stelle. Aber es ist trotzdem irgendwie eine spannende Beobachtung, so, weil die ja auch mit diesem Druck irgendwie einhergeht dann in dem Moment. Weil
ja,
gäbe es den Druck nicht, dass du weißt, du musst irgendwas, also musst in ganz, ganz großen Anführungszeichen, aber du möchtest ja irgendwas im Podcast erzählen. Also werde ich natürlich Bücher lesen, die wir auch vielleicht im Podcast dann besprechen können. Gäbe es den Druck des Podcasts nicht, würde ich die Bücher trotzdem lesen, aber vielleicht noch mal unter einem anderen Aspekt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist nur so ein Gedanke.
Ja,
klang das jetzt zu sehr nach, sie hinterfragt ihr ganzes Leben, so war das nicht gemeint. Ich mache das gerne weiter, was ich hier tue. Ich habe auch nicht vor, damit aufzuhören.
Nö, klang es nicht, finde ich. Aber es ist was, glaube ich, was uns beiden ja jeden Tag begegnet.
Total.
Und was irgendwie halt dazugehört und was wir nie wieder ganz abschalten werden können, denke ich.
Und ich fände das mal so schön, wenn man wirklich mal nicht Social Media, sondern so Slow Media oder sowas hat, wo du wirklich dir mal die Zeit nehmen kannst, um so über Wochen hinweg zu ein und demselben Buch zu sprechen oder so. Ich habe gestern einen Artikel im Spiegel gelesen von einem Buchhändler, ich glaube in den USA, New York oder so. Der hat eine Buchhandlung, wo er pro Monat einen Titel präsentiert.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Ist das nicht brillant? Also ich fand die Idee so großartig, dass ich dachte, wo kriege ich jetzt eine Buchhandlung her, wo ich einmal im Monat einen Titel besprechen kann? Weil er macht dann natürlich Events dazu, er lädt die AutorInnen ein, er stellt diesen Titel sehr ausgiebig vor und die Leute wissen halt, sie kommen in den Buchladen und du kaufst einmal im Monat einen Titel, von dem du weißt, die Person, der ich vertraue, weil es ist der Buchhändler meines Vertrauens, der fand sie schon mal super und dann können wir uns darüber unterhalten. Und ich habe einen ganzen Monat Zeit, um mich über dieses Buch mit dieser Person zu unterhalten, weil das ist ja der Fokustitel und es gibt auch nur diesen einen Titel. Und nicht wie im Thalia Malexa oder so, wo du reinmarschierst und auf 3 Etagen 3000 Titel hast, die du niemals irgendwie alle kaufen wirst können. Ich fand das irgendwie so dieses Entschleunigende, das fand ich schön dabei, dass du das Gefühl hast, du hast nicht so den Druck, irgendwie jetzt alles kaufen zu müssen. Und die Person nimmt sich vielleicht auch wirklich Zeit und alle verstehen dann, worum es geht. Und trotzdem hast du 12 Bücher im Jahr, die du kaufen und lesen kannst. Aber halt auch nur 12.
Ja, geht halt so gegen dieses Massenphänomen, ne?
Ja, ich habe auch schon überlegt, wie man das bei Instagram adaptieren kann, wenn ich ehrlich bin. nicht, dass ich jetzt so noch einen Titel im Monat vorstellen möchte, so weit kommt es, glaube ich, nicht. Aber so das einfach, ich fand das so inspirierend, irgendwie so dieses, mal langsam und sich wirklich Zeit zu nehmen. Und ich meine, früher gab es ja auch sowas wie zum Beispiel Blogtouren. Gibt es jetzt heute auch noch, aber nicht mehr so ausgiebig, dass man wirklich irgendwie sagt, man macht einen Monat lang eine Blogtour zu einem Verlag oder sogar zu einem Titel, wo dann irgendwie 10, 12, 20 BloggerInnen mitmachen und halt diesen einen Titel von allen Seiten beleuchten mit Interview, mit Charaktervorstellungen, mit Rezension, mit whatever es da alles gab. Und das fand ich irgendwie so schön, dass es das gab. Und jetzt denke ich mir, cool, wir machen zwei virale Videos zu Elke Meist und dann haben alle drüber gesprochen und das war's.
Ja, also genau, ich glaube, das ist was sehr gegen alles geht, wie der Buchmarkt jetzt gerade in dem Genre funktioniert.
Ja.
Und die Frage ist eben natürlich, wie lange funktioniert es noch? Also ich denke ja, das wird noch eine ganze Weile so weitergehen, weil warum auch nicht? Aber natürlich kann man es nebenbei schade finden, dass Titel, die so ein bisschen mehr Rampenlicht verdient hätten aus unserer Sicht, das halt nicht bekommen gerade, ne? Also das, ja.
Kontakt@buchevents.de, falls ihr einen Adventskalender machen wollt für euer Buch. Ich sag's nur nochmal. Jetzt ist die gute Zeit. Ich weiß, dass man mit Adventskalendern, ich glaube, bis März oder April durch sein muss. Also, jetzt oder nie.
Jetzt geht
meldet
noch,
euch ja. bei mir. Wir kriegen das hin. Ich design das Ding. Ich mache das komplett fertig für euch, wenn ihr wollt.
Was machst du denn, was machen wir denn sonst noch so gerade? Worauf freust du dich jetzt die nächsten Wochen? Bevor die Adventskalender losgehen, genau.
Oh Gott, lass diese Folge bitte nicht viral gehen oder sowas. Und dann muss ich irgendwie 30 Adventskalender designen. Ja, also wir haben natürlich richtig spannende Projekte. Ich glaube, das Projekt, was jetzt am aktuellsten ist, wo ich leider noch keine Bilder von gesehen habe und wo ich auch bisher noch nicht hingekommen bin, ist On Wings of Blood. Das ist ja der Titel, der jetzt vor kurzem... Nee, der ist noch nicht erschienen. Das ist ja Schwachsinn.
Nee, am 29. Januar. 29.
Genau,
Januar.
Enchanted,
genau, von Aas Edition.
Genau. Genau, da ist, also erscheint noch nicht On Wings of Blood, aber die Kampagne dazu ist schon erschienen, denn ihr könnt immer noch bis Januar, glaube ich, korrigier mich, ganz falsche Infos.
Ja, nee, den Termin habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf, aber es ist ja ich glaube am 29.12. ist die Kampagne angelaufen und ich denke, die läuft jetzt auch noch ein paar Tage.
Ich glaube, bis Ende Januar oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, könnt ihr auf jeden Fall... Tickets gewinnen für die On Wings of Blood Ball.
Release Party,
genau, so heißt das. Wortfindungsstörung. Und alles, was ihr in den Buchhandlungen seht, an Grafik und an Optik und so weiter, ist von uns.
Yay!
Jo. Yay! Genau, das haben wir gemacht.
Da freue ich mich auch schon, wenn wir da was zu sehen bekommen und falls jemand von euch.
Ich hoffe, wir kriegen bald Bilder.
Ja, falls jemand von euch im Süden unterwegs ist, und ihr habt Fotos, schickt uns die auch gerne zu. Also das ist so eine Sache, die ich jetzt gerade auch wirklich cool finde und da freue ich mich drauf, mehr zu sehen. Dann haben wir natürlich unser Projekt im März, das wir vorbereiten, wozu wir jetzt noch nicht mehr sagen können. Und im März ist sowieso irgendwie einiges los, da steht dann die Leipziger Buchmesse schon wieder in den Startlöchern.
Krass, oder? Das ist irgendwie, wenn ich zurückkomme aus Malaga, dann ist einfach März und dann ist 2 Wochen später Buchmesse. Da haben wir auch einiges vor. Erzähl mal, was ist da so geplant von uns aus?
Abgesehen davon, dass wir wieder wie die Irren durch die Gänge rennen werden.
Der Pitch neue Adventskalender.
Genau. Sind wir am Samstag auf der Autorinnenrunde. Und das ist so das für alle, die es nicht kennen, für Leute, die schreiben, das Format eigentlich auf der Buchmesse. Da gibt es Tischrunden den ganzen Tag von verschiedenen Expertinnen zu verschiedensten Themen. Das machen wir schon seit einer ganzen Weile und dieses Jahr werden wir eine Tischrunde machen zum Thema Bühnenperformance, also für AutorInnen, die sich auf der Bühne noch nicht so ganz sicher fühlen.
Yes.
Ja,
das
und
wird
das immer,
ja eh so ein Thema, was uns, glaube ich, das Jahr begleitet. Also ich weiß auch nicht, wie viel wir dazu jetzt sagen dürfen, aber das werden wir öfter machen jetzt in verschiedensten Konstellationen für Verlage, dass wir so Bühnencoachings anbieten. Also wenn ihr es erleben wollt, wäre das eine gute Chance in Leipzig auf der Buchmesse.
Genau. Ansonsten, ja, glaube ich, müssen wir uns mal überlegen, was wir dieses Jahr wieder pitchen und in den Ring werfen. Es ist ja schon Anfang Januar, Sarah.
Ich habe es doch gerade schon fertig. Das Meeting ist doch jetzt durch, oder? Also der Pitch steht.
Der Pitch steht, ja.
Adventskalender.
Genau, also wir werden wieder natürlich bei den Verlagen vorstellig und erzählen denen, wie toll wir und unsere Ideen sind. Falls jemand von euch auf der Messe ist, also wir sind fast die ganze Zeit über oder die ganze Zeit über auch da, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit dann wieder ansprechen oder ihr meldet euch schon vorher bei uns, dann können wir auch einfach mal zu Büchern quatschen oder so. Das fände ich eigentlich eh ein ganz cooles Format mal, dass man sich ja mit HörerInnen dort trifft und ja, einfach sich so ein bisschen austauscht. Also hätte ich richtig Lust drauf.
Ja,
vielleicht
so
machen wir
Pommes essen und da beim Buch treffen.
Vielleicht machen wir mal eine Umfrage auf Insta, wer da Lust drauf hätte.
Gute Idee. Ja, kann man gerne machen.
Genau, das fände ich eigentlich cool. Und sonst, ja, sind wir, glaube ich, dabei, auch viele von unseren AutorInnen zu treffen dort. Wir gucken natürlich wieder, was für Veranstaltungen es im Romance-Bereich auch gibt. Vielleicht machen wir auch mal wieder eine Moderation, aber da steht noch nichts fest. Aber da informieren wir euch natürlich entsprechend. Und das sind so die Sachen, die nächsten paar Wochen, würde ich sagen, anfallen. Und es ist dann auch wieder gar nicht so wenig. Wenn man bedenkt,
ja, und ein Artikel, den wir noch schreiben dürfen.
Ach ja.
Davon weißt du noch, glaube ich, gar nichts.
Ach so, nee, erzähl also, mal. Was schreibe
genau,
ich
habe ja, also wir haben ja den Buchmarkt nochmal auch so ein bisschen was irgendwie gepitcht. Also ich irgendwie durch Zufall und dann bist du da jetzt mit reingerutscht und ne, mitgefangen, mitgehangen.
So ist es.
Und ich habe denen so ein bisschen von der ganzen Patrick-Hedwig-Geschichte erzählt und die war ja sehr begeistert von unserem... ich will es nicht Streit nennen, weil es war ja eigentlich eine sehr offene, vielleicht ein bisschen temperamentvolle Diskussion, die aber in gegenseitiger Freundschaft auseinandergegangen ist. ja, und wir dürfen jetzt einen Artikel schreiben über das Thema.
Cool.
Ja, genau. Und wir haben eine Deadline Ende Januar.
Ach toll, ja.
ja.
Heute ist der 8., okay.
Also das ist aber eine freiwillige Deadline, aber sie meinte, das wäre eine coole Sache so und im besten Fall wird es eine regelmäßige Sache, dass wir da regelmäßig jetzt Artikel im Buchmarkt veröffentlichen können zu Romance-Themen, zu Agentur-Themen, zu Patrick-Themen, keine Ahnung, was uns halt so einfällt, also falls ihr Themenvorschläge habt.
Patrick-Themen, Stefan-Themen, Michael-Themen.
Ja.
Was ihr so habt. Männerthemen, Frauenthemen.
Weiß nicht. Vielleicht, ich hab mir überlegt, vielleicht möchte ich mal so eine Kolumne machen, wie ich von Anti-Romance-Leserin zur Romance-Leserin wurde und was Caro dazu beigetragen hat und warum ich jetzt plötzlich OneBed mag.
Das finde ich eigentlich auch spannend, ja. so diesen, weil du bist ja sozusagen das Vorzeigeexemplar, was werden kann.
Danke.
ja, also ihr seht, es wird bunt, glaube ich, was wir da machen.
Yes. Ich habe den Aufhänger vorhin in der Bahn schon geschrieben, vielleicht schicke ich ihn dir später mal. Das geht irgendwie los mit OneBed.
Gerne.
Und dass ich jetzt OneBed lese und das plötzlich verteidige. Und früher fand ich es kacke und das ist, warum ich es jetzt gut finde. So,
ich finde,
so
das
in die
ist,
Richtung, dachte ich.
Ja, das ist ja, finde ich, also ich habe da sofort krasse Carrie Bradshaw-Vibes.
Wieso?
Naja, willst du uns nicht auf einem Bus sehen? In Leipzig?
Bitte. Also, liebe Verlage, falls ihr das mit dem Adventskalender nicht umsetzen wollt, das wäre sonst auch noch eine Idee.
Unsere Gesichter auf Bussen.
Ich könnte auch, oder wir könnten auch Moderation machen und ich erzähle vorher nochmal ganz kurz, warum ich OneBed doof finde und warum ich es jetzt gut finde oder so.
Ja. Müssen wir mal überlegen. Aber ist ja eigentlich, finde ich, spannend, insofern, also jetzt mal wirklich spannend, weil man sich ja dann fragen kann, eigentlich, wie konvertiert man Leute, die bisher noch nicht Romance lesen, dazu?
Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Sekte. Wir sind keine Sekte, so schlimm ist noch nicht.
Nee,
aber vielleicht schlagen wir das dem Media Campus vor. Vielleicht machen wir so ein Format, so weiß ich nicht, 10 Argumente, wenn du keine Romance-Leserin bist, warum du jetzt Romance-Leserin werden solltest.
Ja, also ich glaube, so. da kann man wirklich auch was draus machen. Aber genau, irgendwie sind wir hier jetzt in einem Brainstorming angekommen. Ja, also mal gucken, da steht scheinbar einiges an, von dem ich auch dann erfahre. Und ihr natürlich auch. Und vielleicht, also wenn wir jetzt sagen, okay, das sind die Themen, die uns jetzt so beruflich erwarten, vielleicht nochmal einen Bogen zu schlagen. Gibt es jetzt Neuerscheinungen oder irgendwelche Titel, die jetzt rauskommen, die für dich oder die du spannend findest oder wo du sagst, Sarah lacht übrigens die ganze Zeit, sie kann kaum noch an sich halten. Ich versuche hier ernsthaft zu Podcasts.
Ich habe mich gerade die Podcast-Folge schneiden sehen und habe gedacht, Caro Bradshaw auf dem Bus wäre eigentlich der perfekte Titel.
Ja.
Für diese Folge.
Bin dafür.
Mein Akku ist gleich alle. Ja, Caro Bradshaw auf dem Bus. Erzähl du doch mal, was du... ich weiß, das war eine Frage an mich, aber fang du doch gerne mal an, dann kann ich nämlich meinen Laptop-Akku suchen.
Ja, genau. Also, was ich ganz spannend finde, ist eine Neuerscheinung jetzt im Januar tatsächlich. Ich habe noch nicht entschieden, also ich finde sie spannend, ich weiß aber nicht, ob ich sie kaufen und lesen werde. Ich glaube aber, das ist eine Autorin, die für dich vielleicht auch wieder spannend sein könnte. Hashtag Influencer.
Deluxe. Okay, das war eine sehr schöne Folge mit euch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Sarah hat einfach Angst um ihr Geld.
Hab ich nicht gerade erzählt, dass ich mir jetzt bewusster überlege, was ich kaufe?
Ja, aber ich influence ja sehr bewusst.
Also du wolltest mir das Buch jetzt dann irgendwie schenken oder wie stellst du dir das vor?
Nö, ich leg dir einfach nur nahe, dass du mal drüber nachdenken oder dass du es dir mal angucken solltest, weil das ist nämlich Royal Claire Club, heißt der Titel oder die Reihe, von Ayla Dade. Ich weiß nicht, ob du von ihr schon mal was gelesen hast.
Ich habe den Namen noch nie gehört bis eben gerade.
Doch, hast du garantiert und ich wollte dir die schon mal empfehlen. Ich habe von der nämlich gelesen, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, ich habe von ihr diese Reihe gelesen, die in diesem Nobel Hotel spielt, in St. Moritz, glaube ich. Da geht es um eine Frau zwischen zwei Männern, zwei Brüdern. Und
schlafen die dann auch in einem Bett?
Nee, die sitzen aber auf dem, was ich ganz cool finde, auf dem Farbschnitt, auf einem Sofa. Also der Farbschnitt ist so, dass du im ersten Band One Sofa, genau, hast du den ersten Bruder, dann hast du sie in der Mitte auf dem Sofa und dann den letzten Bruder noch. Und die ersten zwei Bände gehen um sie und den ersten Bruder und der dritte Band um den anderen Bruder, der dann natürlich auch noch jemanden findet. Und das hat so, also sie schreibt ja, das sagt sie ja auch, sie schreibt unter anderem Dark Romance. Und das war das Erste, was ich in dem Bereich gelesen habe, was, glaube ich, irgendwie Dark Romance war, was ich aber damals noch überhaupt nicht gerafft habe, weil das so alt ist. Also es ist schon einige Jahre alt und sie schreibt jetzt aber eine sag ich mal, richtige Dark Romance-Reihe. Und da steht, ja, Dark Romantasy trifft auf Twilight. Twilight, da denke ich auch irgendwie immer an dich, weil ich weiß, das war ja auch so deine, also du hast es damals auch gelesen. Wir haben da ja auch schon viel drüber gefachsimmelt.
Nee, gar nicht? Ich habe es gehasst, ganz schlimm. Ich fand es ganz furchtbar, als Twilight rauskam. Ich habe es dann später gelesen und fand es okay, aber es war nie meine Reihe. Nee.
Okay, nee, dann habe ich das falsch im Kopf. Aber also ich fand es ja einfach immer nur total wild. Ne? Also ich fand es einfach total absurd. Aber fand diesen Hype darum total spannend. Vor allem
Die Filme lieber als die Bücher, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, ich war damals mit meinem Bruder im Kino, im ersten Film und er hat, weiß ich nicht, jede Menge Bier getrunken und Werwolf-Geräusche gemacht. Das ist meine Erinnerung an die Filme, also da habe ich nicht so, kann ich nicht so positiv jetzt verorten. Grüße an dieser Stelle, ich glaube, er hört uns eh nicht zu. Aber genau, also was ich an, sie lacht schon wieder, was ich an Ayla Dade...
Warum erzählst du auch heute so lustige Sachen, Mann?
Ja, was ich an Ayla Dade interessant finde, ist, dass die, also wenn wir jetzt nochmal auf diese St. Moritz-Reihe gehen, das ist nicht, also das ist kein klassisches Dark Romance eigentlich. Also da ist keine Mafia oder keine Vergewaltigungen oder sonst sowas irgendwie dabei, was wir sonst damit so oft im Kopf haben. Das ist so, also es hat mich so ein bisschen an Alea Libris erinnert, insofern, dass die männlichen Menschen in diesen Büchern, du weißt, was ich meine, dass die natürlich irgendwelche, also dass die irgendwie verkorkst sind, weil Dinge passiert sind in ihrer Vergangenheit, die stellen sich dem dann aber letztendlich. Also das ist ja der Unterschied zu vielen Dark Romance-Reihen. Und das, wie gesagt, ich habe das damals gelesen, aber es war mir überhaupt nicht klar, dass das eigentlich da reinfällt, weil sie sonst auch viel andere Sachen schreibt. Also sie schreibt ja nicht nur Dark Romance, sie schreibt ja auch, also sie ist jetzt so auf dieser Mystery-Schiene und ich fand irgendwie, dieses, also dass sie das macht und dass es irgendwie so Dark Romantasy, Twilight, also ich weiß nicht, ich finde die Reihe, also ich finde es interessant, dass du noch nichts davon gehört hast, weil für mich, bei mir taucht es überall auf. Die geht jetzt auch auf Deutschland, also in Deutschland auf Lesereise tatsächlich.
Noch nie mitbekommen.
Und ja, ich weiß nicht, ich finde es deswegen interessant, ich versuche das gerade, du merkst es auf den Punkt zu bringen, weil es scheint mir etwas anderes zu sein, als das, was wir jetzt in der Vergangenheit oft gelesen haben. Also nicht alles so, also viel ist ja einheitlich einfach, ne? Du hast immer die gleichen Tropes und die hast du da bestimmt auch. Und du hast die gleichen Themen und viel ist austauschbar. Und hier habe ich das Gefühl, ohne es gelesen zu haben natürlich, weil es scheint erst noch, als würde sie so ein bisschen in eine andere Richtung bewusst gehen und als ob das auch ganz gut ankommen würde. Und es würde ja auch, also wir haben ja bei Elke Mais gesehen, dass das ebenfalls, das war ja auch ein ganz anderer Approach, also noch weiter weg, aber das kam ja extrem gut an. Und das finde ich einfach spannend zu sehen, wie gesagt, ob wir jetzt, ob es jetzt so Ausreißer gibt aus dieser einheitlichen Masse und ob das läuft oder nicht.
Aber wird es vom Verlag so beworben? Weil was ich gerade gedacht habe, wenn der Titel jetzt natürlich schon 6 Jahre, 7 Jahre alt ist, war das ja damals auch noch gar nicht so im Trend, jetzt Dark Romance zu schreiben. Ob sie dann nicht eher heute auch dazu verleitet wäre, wenn sie schon Dark Romantasy draufschreibt, dass es dann halt auch Dark, 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 aka Vergewaltigungsdark ist.
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe nur den anderen Titel gelesen. Der ist auch optisch nicht Dark Romance, überhaupt nicht. Also das sind Pastellcover. Ich hätte es sonst auch nicht gekauft. Also sie hat damals schon damit experimentiert einfach und hat es ausprobiert.
Okay, dann vielleicht ja doch.
Genau, und jetzt, glaube ich, geht sie bewusst in so eine Richtung und das Cover ist jetzt auch dunkel und es geht auch irgendwie, glaube ich, um so eine Elite-Geschichte und also so klingt es ja auch, ne, und gibt auch, glaube ich, drei so Typen, die irgendwie so ein bisschen auf ihre Art und Weise verkorkst sind. Aber genau, also das finde ich irgendwie spannend, inwiefern sie da bei ihren Leisten geblieben ist oder inwiefern sie jetzt auch vielleicht in diese Schiene da bewusst reingeht im Verlag und guckt, wie sich das dann verkauft.
Also ich bin dafür, dass du es liest und mir sagst, ob es gut ist und dann werde ich es auch lesen.
Also wie immer. Was ich dir aber mal kurz zeigen kann, das steht nämlich hier neben mir. Das war
du
nämlich
bist doch
meine tatsächlich
persönliche Influencerin für Bücher im Romance-Bereich. Also ja, wie immer. Natürlich wie immer.
Die Bücher, die ich von Roxy nämlich gekauft habe, das ist eine davon, ja. Die sind nämlich beide von ihr.
Oh, die kenne ich aber.
Ja, sag ich doch, dass du die kennst. Die sind auch nicht so alt, genau, und das ist die Winter Dreams-Reihe. Ne? Also,
aber das ist jetzt schon wieder, so ein typisches Beispiel dafür, man kennt die Cover, aber man hat keine Ahnung, dass es eine Autorin ist. Also, natürlich ist es eine Autorin, das war jetzt dumm formuliert, aber wer die Autorin ist. So, weißt du, also, ja.
Ja, hier ist das zweite, guck mal. Also sie hatte dann zwei davon tatsächlich. Genau. Und ja, also das, ich finde den Spagat irgendwie ganz spannend, den sie da macht. Und möchte wissen, wo das hingeht. So, es ist jetzt gar nicht so, dass mich die Geschichte eben so reizt, sondern dass ich spannend finde, wo sie herkommt, wo sie hingeht. So, deswegen finde ich, ist das eine Neuerscheinung, die ich so ein bisschen beobachte gerade. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die auch auf der Liste einsteigt damit.
Ich freue mich drauf, wenn du es gelesen hast und mir im Podcast darüber berichten kannst.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es lesen werde. Oder ob ich einfach nur gucke jetzt erstmal, wie es läuft.
Oder ob du noch nicht influenzt und hoffst, dass ich es lese.
Weiß ich nicht. Ja, irgendwie, ob es einer von uns liest. Ich glaube, wenn es durchstartet, dann wird es eh eine von uns lesen, ganz ehrlich. Machen wir uns nichts vor, weil dafür interessiert es uns dann doch zu sehr. Aber
wie
genau,
immer,
also sie ist so jemand, wo ich einfach gerne wissen möchte, ob das so ein Ausreißer ist und wo es da so hingeht und was das für den Markt auch heißt, weil wenn es gut funktioniert, dann ist die Frage natürlich, wer steigt da wieder mit auf und ja.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass das nächste Elke Mais in den Startlöchern steht bei den Verlagen. Also, dass das jetzt auch aktiv beworben wird, dass es Bücher gibt, die wie Elke Mais sind. Es gibt ja auch lange Bücher, die wie Harry Potter sind oder Bücher für Fans von Fourth Wing und so. Also, gehe ich davon aus, dass jetzt auch Elke Mais eine neue Ära da irgendwie eingeleitet hat, wenngleich man dann sich natürlich immer am ehesten an die ersten Titel erinnert. Also ne, Harry Potter wurde niemals von irgendwas anderem vom Thron gekickt, genauso wie Fourth Wing nicht. Oder jetzt halt Elke meist auch wahrscheinlich nicht irgendwie auf die Stände Nachahmer bekommen wird. Aber ich glaube schon, dass es da auch neue Trends gibt und werde auch sehr gespannt, das zu erfahren. Weil ich glaube schon, dass auch der Trend von der Dark Romance wieder hinzukommen zu dem, zu den Themen, die das ja eigentlich ausmacht, dass der auf jeden Fall da ist und dass es da Potenzial gibt, das auch zu schöpfen.
Ja, und die, also genau, was ich halt da interessant finde, ist, ob es das sozusagen, dass der Titel sein wird, der Dark Romance oder Dark Romantasy noch so ein bisschen massentauglicher macht. Zumal es ja ein großer Verlag ist, auch wo es erscheinen wird, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach eine ganz andere Sichtbarkeit hat und dann wieder auf die anderen Voll. Titel ausstrahlen wird. Also mich interessiert, wie gesagt, nicht so sehr, gar nicht so sehr die Geschichte dahinter, sondern was es für den Markt bedeutet und für die Entwicklung.
Ja, generell, glaube ich, ist es ja eh was alle Titel irgendwie so mit einbezieht, ne? Also, dass man immer verfolgt, was irgendwie spannend ist und warum das jetzt für den Markt wieder wegweisend sein könnte. Ich glaube, also inzwischen traue ich mir und dir da auf jeden Fall auch so ein gutes Auge und so ein gutes Gespür für zu, wann Titel eventuell, warum auch immer, verdächtig sein könnten, irgendwie einen neuen Hype oder einen neuen Trend auszulösen. Mhm. Insofern werde ich das jetzt auch mitverfolgen. Bin ich gespannt, was du da, ob du da recht behältst.
Gibt's was, wirst du jetzt als nächstes lesen in dem Genre? Weißt du schon oder liest du gerade was?
Ich höre gerade den zweiten von Zeilenflüstern noch zu Ende, da bin ich jetzt aber fast durch. Ich glaube, den dritten werde ich nicht lesen, interessiert mich irgendwie nicht so, muss ich sagen. Da geht es um Fußball, ich weiß nicht. Vielleicht auch doch, mal gucken. Und dann erscheint im Februar der neue Kim Leopold, auf den freue ich mich sehr. Mhm. Im März dürfte der neue Kira Groh erscheinen, auf den freue ich mich auch sehr. Ja, genau. Soweit erstmal dazu. Also ich habe jetzt nichts Aktuelles, was ich gerade lese. Ich glaube, ich habe jetzt auch erstmal genug Kira Groh und so gelesen. Vielleicht lese ich auch mal wieder was in einem ganz anderen Genre. Mal gucken. Ich bin da noch ein bisschen offen.
Habe ich tatsächlich jetzt auch. Also ich lese jetzt tatsächlich den Adler Olsen, den wir uns in Frankfurt gekauft haben, weil ich mal kurz so eine Pause möchte.
Sowas dachte ich auch. Ich hätte vielleicht Genre. Lust, den ist es auch Adler Olsen? Nee, den neuen.
Den Beckett.
Der andere.
Den Beckett?
Nee, nicht Beckett. Rom Da Vinci Code, Dan Brown. Den neuen Dan Brown. Genau, den neuen Dan Brown zu lesen. Secret of Secrets habe ich auch noch nicht gelesen. Würde ich vielleicht auch gerne jetzt irgendwie in Malaga mal angehen. Und Holly Jackson. Meine Schwester hat ja Holly Jackson gelesen und saß immer nur noch schniefend und heulend auf dem Sofa. Und das kommt bei ihr jetzt nicht so häufig vor, dass sie A, Bücher gerne liest und B, dann auch noch sehr viele Emotionen dazu hat. Insofern habe ich ihr das versprochen und mir das versprochen, dass ich ihn auf jeden Fall als nächstes oder mit als nächstes lesen möchte.
Ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Und definitiv.
Ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle, sagen wir einmal danke fürs Zuhören.
Wenn ihr noch, ganz kurz, wenn ihr noch Ideen habt, wen wir in Podcast einladen sollen, wir würden jetzt nämlich Anfragen rausschicken demnächst, schreibt uns das gerne bei Instagram, Anwältin der Romance, oder direkt kontakt@buchevents.de oder wo auch immer ihr uns sonst so findet, dann können wir da vielleicht auch eure Wünsche berücksichtigen, wen wir so mal einladen könnten. Genau. Jetzt ist ja auch bald die Buchmesse, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht in Leipzig die eine oder andere Podcast-Folge aufzeichnen werden, je nachdem, wer da so da ist. Wird es vielleicht ganz spannend sein, da auch mal den ein oder anderen größeren Autor, Autorin vor die Mikros zu kriegen. Mal schauen.
Ja, werden wir versuchen auf jeden Fall. Und dann sagen wir an der Stelle tschüss. Danke, dass ihr zugehört habt. Hört weiter zu, empfehlt uns weiter und habt weiterhin einen guten Start und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.